The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Intellica.de. Nachdem unsere Webseite eine ordentliche Auffrischung erfahren hat und unser Newsletter nun nicht mehr nur dienstags und donnerstags, sondern wochentäglich erscheint, gab es hier im Podcast eine kleine Pause von etwa 14 Tagen. Es sei Ihnen hiermit versichert, ich war nicht im Urlaub, sondern im Maschinenraum von Intellica.de und gemeinsam mit unserem Team haben wir unseren Branchendienst auf das nächste Level gehoben. Doch nun zu meinem Gast in dieser Ausgabe. Jörg Zimmer ist Vice President EMEA Sales bei BlackBerry und ich sprach mit ihm über den Wandel des ehemaligen Smartphone-Herstellers hin zu einem Software-Zulieferer für die Automobilindustrie, der mit QNX gar ein eigenes Betriebssystem anbietet. Das ist natürlich nicht alles gewesen in diesem Gespräch. Zum Einstieg wollte ich dann aber schon von Herrn Zimmer wissen, wie das Betriebssystem QNX und BlackBerry zusammenhängen und wie es den Weg in die Automobilindustrie gefunden hat.
QNX wurde in Kanada in den 80er Jahren gegründet mit dem Ziel und auch dem ersten Produkt ein Echtzeitbetriebssystem für die Embedded-Industrie zu entwickeln. Und damit war man sehr erfolgreich und hat das auch vertrieben. Im Anfang insbesondere in dem, wir sprechen vom General Embedded Markt, also im Bereich Industrieautomatisierung, Medizintechnik, später dann auch in dem Bereich Automobiltechnik. Und das hat auch dazu geführt, dass Harman QNX dann erworben hat. Und QNX war dann relativ lange Bestandteil von Harman und hat sich da dann auch immer mehr auf den Automotive-Bereich fokussiert. Nicht nur auf Automotive, aber Automotive ist dann der Schwerpunkt von QNX geworden. 2010 hat Harman QNX dann wieder veräußert, und zwar an BlackBerry. BlackBerry damals sehr erfolgreich, noch erfolgreich muss man sagen, mit seinen Telefonen. Und hat dann aber gesehen, dass man an den Telefonen etwas ändern muss, um die Marktanteile nicht weiter zu verlieren. Und hatte dann eben QNX erworben, um ein Echtzeitbetriebssystem, das sicher und zuverlässig ist, für seine Telefone zu haben. Aber wie wir alle wissen, den Niedergang von dem BlackBerry-Telefon konnte man da nicht mehr aufhalten. Inzwischen ist QNX eine der wesentlichen Bestandteile von der BlackBerry Technology Solutions Business Unit. Neben dem Betriebssystem gibt es da noch zusätzliche Middleware, die wir haben.
Und was ist jetzt genau Ihr Job dabei?
Also ich leite als Vice President EMEA die Vertriebseinheit in Europa, oder das heißt Europa, Middle East, Africa, und kümmere mich darum, dass wir unsere Kunden gut beraten, dass wir ihre Anforderungen verstehen und dann den Kunden auch sagen können, welche Produkte, welche Services wir haben, die ihnen helfen können bei ihren Produkten und sie eben entsprechend beraten und dann im Nachgang natürlich auch unterstützen bei der Anwendung der Produkte von uns.
Können Sie sagen, wer so Ihre Kunden sind und was die natürlich gerade so in den letzten 5 Jahren vielleicht in einem sich verändernden Markt, gerade wenn wir Richtung Infotainment und Ähnliches im Fahrzeug gucken, was die so inzwischen von Ihnen wollen?
Also unsere Kunden sind zum einen die Tier 1s und Tier 2s, also die klassischen Zulieferer in der Automobilindustrie. Das sind in Deutschland Firmen wie zum Beispiel ein Bosch, ein Continental, ein ZF oder im Infotainment-Bereich auch ein Pre-Car Connect und ein Aptiv und ein Visteon und viele andere, weil wir wirklich mit allen Zulieferern in der Automobilindustrie zusammenarbeiten. Genauso ist es natürlich auch so, dass die tatsächlichen Automobilhersteller mit uns zusammenarbeiten. Und das insbesondere in Bereichen, wo man eben Anforderungen hat an ein Echtzeitbetriebssystem, das man mit anderen Lösungen, die im Automotive-Bereich verbreitet sind, wie zum Beispiel einen Autosar, nicht adressieren kann. Und das sind insbesondere Systeme, die höhere Anforderungen haben an die Rechnerleistung, also deshalb leistungsfähigere Prozessoren haben, oder wo man komplexere Anforderungen hat, die man unterstützen muss. Sie haben den Bereich Infotainment angesprochen. Da hat man große Displays, die unterstützt werden müssen. Man hat zusätzlich auch noch Anforderungen wie Connectivity, wie eine GUI, dass der Anwender das auch bedienen kann. Und das ist doch eine Komplexität, die ein Betriebssystem erfordert, die das auch unterstützen kann. Und das ist unser Markt.
Jetzt war ich zuletzt auf der IAA in Frankfurt und habe mit verschiedensten Leuten gesprochen, die mir vor allen Dingen immer eins gesagt haben, die Chinesen wären so viel deutlich weiter. Jetzt sind Sie natürlich im EMEA-Raum unterwegs, aber haben Sie das auch das Gefühl, dass die Asiaten oder die Chinesen in dem Fall konkret deutlich weiter sind? Oder gerade wenn Sie so viele verschiedene Kunden haben, sehen Sie da doch eher, naja, Moment mal, da passiert eine ganze Menge auch in Europa?
Also das kommt jetzt natürlich darauf an, wie man definiert, deutlich weiter. Ich würde sagen, Europa ist sicherlich führend, wenn es um funktionale Sicherheit geht. Da trägt sicherlich auch der Erfahrungsschatz bei, den wir aus anderen Technologien schon haben, und dass man da historisch schon länger darauf schaut, wie kann man die Produkte auch sicher und zuverlässig machen. Man könnte jetzt auch sagen, Amerika, wenn man das ein bisschen verallgemeinert, ist führend im Bereich Security, also wie kann man das angriffssicher machen. Da haben die Amerikaner sicherlich einen sehr umfangreichen Erfahrungsschatz, den wir auch im Embedded-Bereich merken. Asien, wenn man eben bei der Verallgemeinerung bleibt, ist sicherlich in manchen Stellen führend, was das Thema User Interface und Connectivity betrifft. Weil da haben die Anwender schon früher die Anforderungen gehabt, das muss genauso aussehen wie auf meinem Telefon. Ich möchte genauso verbunden sein, wie ich auf meinem Telefon mit der Außenwelt verbunden bin. Und Security und Functional Safety hat da eher zweitrangige Bedeutung. Also so könnte man das verallgemeinert beantworten. Und deshalb sehe ich das so. Es ist sicherlich so, dass man weltweit Anforderungen hat, die man adressieren muss und die jetzt auch immer mehr zusammenwachsen, weil natürlich die Automobilindustrie eine globale Industrie ist und ein Automobilhersteller genauso schauen muss, dass er die europäischen Anforderungen, die amerikanischen Anforderungen und natürlich insbesondere auch als extrem wichtigen Wachstumsmarkt die asiatischen und die chinesischen Anforderungen adressieren muss.
Nun sagt man ja, dass die EU manchmal schon uneins ist untereinander. Wenn wir jetzt mal den EMEA-Raum als Teil, also da ist die EU ja ein Teil davon, kann man sagen, dass es da aber eigentlich gar nicht mehr so große Unterschiede gibt? Oder ist es schon noch so, dass man jetzt sagen würde, Sie müssen Ihr System meinetwegen für den französischen Markt anders, sagen wir mal so zum Schluss konfigurieren als dem deutschen oder einem skandinavischen Markt?
Also zum Glück ist das bei unseren Produkten nicht der Fall. Das Echtzeitbetriebssystem oder doch grundlegende Anforderungen, die es erfüllen muss, und die sind losgelöst von den länderspezifischen Anforderungen. Es ist allerdings so, dass wir unsere Kunden dabei unterstützen, die länderspezifischen Anforderungen auf der Hardware, die sie ausgewählt haben, auf unserer Software-Schicht zu realisieren. Also für unsere Kunden auf Applikationsebene ist es sehr wichtig, die unterschiedlichen länderspezifischen Anforderungen handeln zu können. Und das stellt auch Anforderungen an unser Betriebssystem. Aber wir haben nur eine Variante des Betriebssystems, die wir weltweit vertreiben. Oder um genauer zu sein, muss ich sagen, es sind unterschiedliche Varianten. Wir haben eine Variante, die ist nicht zertifiziert nach den ISO-Standards, die bezüglich funktionaler Sicherheit herangezogen werden. Und wir haben auch eine Version, die nach dem höchsten Standard zertifiziert ist in der funktionalen Sicherheit. Und das ist dann die Version, die zum Beispiel für autonomes Fahren eingesetzt wird. Die nicht zertifizierte Version kann für Anwendungen im Fahrzeug verwendet werden, wo Zertifizierung keine Rolle spielt.
Sie sprachen jetzt schon das Thema autonomes Fahren an. Wie weit muss sich denn ein BlackBerry an der Stelle schon aus dem Fenster lehnen, wenn man an anderen Stellen hört, 2030 wird jetzt eigentlich erst, also es war in dem Fall ein Zulieferer, ein großer Deutscher, der sagte, naja, 2030 sind so eine People Mover oder ähnliche Themen eigentlich erst realistisch. Ist dann das eigentlich Thema autonomes Fahren im Moment eher ein medialer Hype oder ist es schon etwas, wo Sie sagen, nee, da sind wir schon ganz konkret dran, spätestens dann, wenn es ja darum geht, dass ja Assistenzsysteme schon längst im Fahrzeug unterwegs sind?
Also Sie haben eigentlich das richtige Stichpunkt in Ihrer Frage schon gebracht. Es sind ja auch Assistenzsysteme, die auch in diese Kategorie fallen. Also bei vollautonomem Fahren, da gehe ich auch davon aus, da spricht man über etliche Jahre, die das noch dauern wird. Aber es gibt ja auch jetzt schon Fahrzeuge, die teilautonomes Fahren ermöglichen, sei es das selbstständig einparken, und da gibt es ja unterschiedliche Varianten, dass man auch schon außerhalb vom Fahrzeug ist und nur den Schlüssel noch in der Hand hat und das Fahrzeug selber einparkt, oder dass man in dem Fahrzeug ist und nur noch Gas gibt und bremst etc. Und das sind auch schon Systeme, die an das Betriebssystem die Anforderung stellen, das Betriebssystem muss genau das tun, was man von ihm erwartet und nicht mehr und nicht weniger. Und da kommt die funktionale Sicherheit schon heute ins Spiel. Und an diese Systeme hat man heute schon die Anforderung, dass sie nach ASIL D, das ist eben der höchste Level der Zertifizierung, zertifiziert sind. Und das wird bei autonomem Fahren deshalb gar nicht so viel anders sein. Die Unterschiede sind beim autonomen Fahren eher in der Rechenleistung, die man dann benötigen wird. Also sprich, man wird andere Prozessoren einsetzen, wie man das heute für teilautonome Fahrfunktionen macht. Aber für das Betriebssystem sind die Systeme schon sehr, sehr ähnlich. Sprich, wir liefern heute schon die Technologie, dass man an vollautonomen Fahrzeugen arbeiten kann. Und das macht die Industrie ja auch schon. Also es gibt ja schon viele Versuchsträger. Wir haben in Kanada auch eine eigene, zum einen abgetrennten Bereich, wo wir vollautonome Fahrzeuge testen können mit unserem Betriebssystem, mit unserer Technologie. Und es gibt auch einen öffentlichen Bereich, wo die Stadt von Ottawa auch in die Infrastruktur investiert hat, dass man da vollautonome Fahrzeuge testen kann. Das ist für uns auch sehr, sehr wichtig, da wir neben dem Betriebssystem auch andere Mittelware-Komponenten haben, gerade für den Bereich autonomes Fahren, und weil wir dann eben eigene Erfahrungen sammeln können. Was da vielleicht auch eine interessante Randnotiz ist, jetzt gibt es ja selbstfahrende Fahrzeuge ja überall auf der Welt. Am bekanntesten sind da sicherlich die Fahrzeuge, die in Kalifornien und Arizona fahren. Aber ein großer Unterschied ist, dass da immer die Staaten genannt werden, wo das Wetter immer schön ist. Also wo es wenig Regen gibt, kein Schnee, kein Nebel und immer Sonnenschein. Und in Ottawa, also das ist dann an der Ostküste von Kanada, haben wir doch Witterungsbedingungen mit sehr strengen Wintern, mit viel Schnee, mit extrem kalten Temperaturen und auch mit Regen, mit Nebel. Also so ein Wetter, wie wir das auch in Europa kennen. Und das stellt an das autonome Fahren natürlich ganz andere Herausforderungen. Und das ist für uns wichtig, dass wir dort eben auch sehr, sehr viel lernen, weil die Fahrzeuge müssen später auch auf der ganzen Welt funktionieren.
Wenn wir jetzt gucken, ich bin jetzt mal ein Tier One und sage, ich möchte mal ein Mittelklassefahrzeug eines Herstellers mit Ihrem System ausstatten. Wollen Sie mir oder können Sie mir vielleicht so ein bisschen mal den Weg skizzieren, den wir dann zusammen gehen würden?
Das kann ich machen, wobei das natürlich schon etwas komplexer ist. Deshalb versuche ich das jetzt stark zu vereinfachen. Im ersten Schritt muss man sich sicherlich überlegen, was muss das Fahrzeug dann machen? Also welche Funktionalitäten möchte ich realisieren? Und dann muss man sich überlegen, welche Rechenleistung benötige ich denn, um das zu machen? Und was muss ich damit alles ansteuern? Und dann würde man sich eben in dem Markt umschauen, in dem Embedded-Markt, auf den wir uns fokussiert haben, gibt es da eine Handvoll Spieler. Das sind Firmen, die am High-End orientiert sind, also was sehr leistungsfähige Prozessoren betrifft, wie zum Beispiel eine Nvidia oder auch ein Intel oder AMD. Und dann gibt es andere Anbieter wie ein NXP, ein Texas Instruments, ein Qualcomm, ein Renesas und noch etliche andere, die auch den Markt bedienen. Und dann würde man schauen, welcher Prozessor passt für mich von der Rechenleistung, auch von der Verfügbarkeit, vielleicht auch von der Roadmap. Und dann würde man sagen, okay, jetzt benötige ich ein Echtzeitbetriebssystem. Da kommen wir dann ins Spiel. Und darüber hinaus noch zusätzliche Softwarekomponenten. Sprechen wir von Middleware, wie zum Beispiel im autonomen Fahren von einem Sensor-Framework oder von einem Ethernet-Stack etc. Und dann würde man sich an die Softwarearchitektur machen und würde schauen, wie muss ich das System Design, wie muss ich die einzelnen Komponenten separieren? Das ist wichtig in Bezug auf Zertifizierung. Das ist sicherlich auch wichtig in Bezug auf Wiederverwendbarkeit für andere Plattformen, die ich plane. Und dann würde man natürlich auch schauen, wer kann mir das überhaupt alles liefern? Also wie ist die Zulieferstruktur in diesem Bereich? Wer ist mein Tier One oder gegebenenfalls mein Hardware Tier One, der mir die Hardware liefert, mein Software Tier One, der mir die Software liefert, wer sind meine Integratoren, wird man dann auch noch auswählen müssen, die sich dann darum kümmern, die einzelnen Softwarekomponenten, die von unterschiedlichen Zulieferern kommen, gegebenenfalls auch von unterschiedlichen Standorten, dass diese integriert, getestet und dann auch freigegeben werden.
Neben dem, dass Fahrzeuge irgendwann mal vielleicht autonom fahren, ist ja zumindest gerade viel aktueller schon das Thema Ride-Hailing, Carsharing etc. pp. Eine wichtige Thematik, weil sie quasi in der Diskussion um Verkehrswende etc. Eine wichtige Rolle spielt. Spielt das für Sie dann auch eine Rolle oder ist das etwas, was eine Etage höher auf einem anderen Software-Level erst passiert?
Also es spielt für uns auch eine Rolle, weil sich da auch Anforderungen an das Betriebssystem und eben an die Middleware, an weitere Softwarekomponenten stellen. Es ist ja so, wir sind ein reiner Softwareanbieter und die Software ist ein integraler Bestandteil, um überhaupt diese neuen Businessmodelle zu adressieren. Und deshalb sind wir dort schon der Lieferant von einer Schlüsselkomponente und setzen uns deshalb sehr mit unseren Kunden auseinander, um zu verstehen, wo die Reise hingeht. Wir beraten auch die Kunden diesbezüglich, was man wie machen kann. Bei so Businessmodellen ist insbesondere auch das Thema Security natürlich sehr, sehr wichtig, weil es um sensible Daten geht, die man da verwalten muss, weil man auch auf das System online zugreifen muss. Also wenn man zum Beispiel an Ridesharing denkt, dann ist ja auch die Frage, wo ist das Fahrzeug überhaupt? Wie kann das Fahrzeug geöffnet werden? Wie kann das Fahrzeug für den neuen Fahrer angepasst werden, was Musik betrifft etc., weil man da seine Vorlieben auch kennt. Und wo fährt der Fahrer dann entlang? Hält er sich dann gegebenenfalls auch an die Richtlinien etc.? Das alles setzt voraus, dass die Softwarearchitektur das natürlich unterstützt und da liefern wir wichtige Komponenten dafür.
Herr Zimmer, ich wäre damit durch und danke recht herzlich für dieses Gespräch.
Ja, wunderbar.
The Roadjack, der Podcast von intellica.de.